Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Es ist eine politische Bombe, die da heute geplatzt ist. Ex-Kanzler Sebastian Kurz zieht sich gänzlich aus der Politik zurück. Mein Name ist Caroline Bartosch und an diesem ereignisreichen Tag begrüße ich euch ganz herzlich zu einer Kurier-Daily-Spezialfolge. Die Begeisterung für die Politik hat in den letzten Monaten und Wochen abgenommen, sagt Sebastian Kurz heute. Es sei für ihn nicht mehr ein Wettbewerb der besten Ideen gewesen, sondern eine Abwehr von Vorwürfen und Verfahren. Und mit der Geburt seines Sohnes Konstantin vor wenigen Tagen hätte er gemerkt, dass es auch außerhalb der Politik Schönes gibt. Nach 10 Jahren beendet er also seine politische Laufbahn. Und es wird wohl eine große Rochade innerhalb der ÖVP und vielleicht auch innerhalb der Bundesregierung folgen. Mein Kollege Stefan Andres spricht jetzt gleich mit Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und dem stellvertretenden Chefredakteur Richard Grasel über die heutigen politischen Ereignisse.
Wenn ein Abgeordneter des Nationalrats und Clubobmann seine politische Karriere beendet, wäre das normalerweise noch nichts Besonderes, es sei denn, es ist Sebastian Kurz, der mit nur 35 Jahren der Politik also nun den Rücken zukehrt. Und darüber wollen wir jetzt mit den Köpfen des Kurier sprechen, wenn man so möchte, mit Chefredakteurin Martina Salomon.
Hallo.
Und mit dem stellvertretenden Chefredakteur Richard Grasel.
Hallo.
Ja, heute in der Früh hat sich alles ein bisschen überschlagen. Wie sehr hat euch diese Nachricht überrascht? Ihr seid ja doch Insider.
Ich habe schon gedacht, dass er eigentlich sich nicht mehr wohlfühlt in der Politik. Er galt als Schattenkanzler, höhnisch, haben sehr viele gesprochen von Altkanzler. Ich halte es auch für einen vernünftigen Schritt, dass er nicht jetzt noch eine Zeit lang lehmtack bleibt in der Politik. Aber dass es heute passiert, das hat uns alle überrascht.
Ja, aber also inhaltlich, glaube ich, war es absehbar, weil Kurz einfach gesehen hat, er kommt jetzt auch nicht mehr zurück ins Kanzleramt. Dazu dauern die Verfahren zu lange, dazu bröckelt auch schon zu sehr die Unterstützung in der eigenen Partei. Und ich glaube, es gab auch Druck aus den Ländern, die gesagt haben, diese Doppelspitze Kurz-Schallenberg, das funktioniert nicht. Man hat es gesehen beim Corona-Gipfel zuletzt, als der Lockdown verkündet wurde, da gab es den klaren Auftrag von Kurz an Schallenberg, fahr nach Tirol und verhindere einen Lockdown, und zurückgekommen ist Schallenberg mit dem Lockdown, und das funktioniert in einer Partei wie der ÖVP, wo so viele Zentrifugalkräfte wirken, die Länder, die Bünde, viele andere, die mitreden, das funktioniert nicht.
Sebastian Kurz war es ja gewohnt, die Zügel fest in der Hand zu halten. Heute hat er in der Pressekonferenz davon gesprochen, wörtlich das Gefühl gehabt zu haben, in den letzten Wochen und Monaten gejagt zu werden. Muss ein Bundeskanzler das nicht aushalten?
Naja, das war schon sehr massiv. Also ein Bundeskanzler muss viel aushalten, auch ein Spitzenpolitiker muss viel aushalten. Aber man kann nicht als Beschuldigter noch jahrelang jetzt bleiben in so einer Spitzenfunktion, zu hoffen überhaupt, dass man auch wieder zurückkehrt als Kanzler, das muss schon irgendwann einmal gelöst werden. Und wie man die österreichische Justiz kennt, wird das jetzt leider auch wirklich jahrelang dauern. Ich halte es ja auch nicht einmal für ausgeschlossen, dass er danach dann quasi triumphal noch einmal zurückkehrt. Würde ich ihm was raten oder könnte ich ihm was raten, würde ich sagen, mach jetzt auch einmal dein Studium fertig. Er wird eine Wirtschaftserfahrung sammeln können. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass nachher kann man dann immer sagen, der Maturant und diese vielen hämischen Dinge, die ihm ja auch vorgeworfen wurde. Und es gab natürlich schon, hat schon eine Jagdgesellschaft, hat sich auf ihn gestürzt, schon lang vor diesen Vorwürfen, die jetzt natürlich durch ständig neue Chatnachrichten immer wieder neues Futter bekommen hat. Also da musste er viel aushalten, er war auch an vielen natürlich auch selber schuld. Diese Chats haben ein unangenehmes Sittenbild auch zutage gefördert, aber das hält man ja auch nicht auf Dauer durch.
Ja, die Vorwürfe sind zum Teil heftig, finde ich. Man muss nur eines, glaube ich, psychologisch auch sehen. Der Sebastian Kurz ist 35 Jahre alt und in seinem Leben ist es immer bergauf gegangen. Es zum Höhepunkt. Da stellt sich vielleicht auch ein bisschen der Glaube ein, wir sind ewig, uns gehört die Welt, wir können alles schaffen. Und jetzt ging es halt bergab und dann Jagdgesellschaft würde ich so vielleicht nicht sagen und auch meine auch nicht die Justiz damit, aber was rundherum passiert ist, auf den sozialen Medien, ja, auch mit persönlichen Anfeindungen, die es gegeben hat, da wird er sich dann irgendwann gedacht haben, das habe ich nicht notwendig, das hat meine Familie nicht notwendig.
Das ist ja, was ich gemeint habe, in dieser Funktion, in dieser Position des Bundeskanzlers und Spitzenpolitikers ist Sebastian Kurz nicht der Erste, der etwas ganz Vergleichbares erlebt, unter anderem der, den er ja in der Volkspartei auch beerbt hat.
Also ich habe in meiner journalistischen Karriere so eine sozusagen Polarisierung gegen jemanden nicht erlebt bis jetzt. Es gab natürlich immer Kritik an allen Bundeskanzlern, aber auch dieses immer wichtiger werden der sozialen Medien, was da teilweise auch sozusagen von sich gegeben wird, das ist schon eine, hat eine neue Qualität erreicht.
Dieser Meinung bin ich auch und natürlich hat er erwarten müssen, dass aus diesem Riesenfundus der Chats, die der Thomas Schmidt quasi ihm hinterlassen hat, da noch etliches noch heraussickern wird und das wäre auch nie zur Ruhe gekommen, das Ganze. Also insofern ist er richtig. Ich glaube, das belastet natürlich dann auch die gesamte Regierung. Dann gibt es jetzt noch einen ÖVP-Korruptionsausschuss, der auch so genannt wird, noch dazu unterstützt wird vom eigenen Koalitionspartner. Also ich glaube ja auch prinzipiell, selbst wenn wir jetzt eine neue Regierung haben werden und etliche Minister ausgetauscht werden, dass diese Regierung kein langes Leben mehr vor sich hat. Türkis-Grün, Türkis-Schwarz-Grün, muss man jetzt sagen, oder Schwarz-Grün, da ist jetzt schon der Wurm drin.
Also du meinst, das steuert trotz allem im Moment auf Neuwahlen hin.
Also ganz sicher. Und ich nehme an, dass die Minister, die jetzt fröhlich in die Anstuben einziehen, dass dort nicht so lange bleiben werden deshalb.
Dann lass uns gleich über das reden, was jetzt da in den nächsten Tagen und Wochen kommen wird. Heute wird zumindest einmal der Karl Nehammer als möglicher Nachfolger von mehreren schon genannt. Wie wahrscheinlich ist das und wie gut wäre das, oder?
Ich halte das nicht für ganz unwahrscheinlich und es haben auch diese Konstruktionen nie wirklich funktioniert in der Politik. Man erinnert sich auch an Faymann-Gusenbauer, wo die Ämter getrennt wurden, Kanzleramt und Parteichef. War in Deutschland im Grunde jetzt bei der Angela Merkel auch nicht viel anders. Sowas funktioniert nicht, das muss in einer Hand sein. Und insofern ist es wahrscheinlich vernünftig, dass es Karl Nehammer macht. Sehr viel Auswahl hat die ÖVP in Wahrheit nicht. Und ob er diesen Klemmer hat wie der Sebastian Kurz, das wage ich zu bezweifeln, kann durchaus sein, dass die ÖVP jetzt nach der nächsten Wahl Nummer zwei ist und dass wir wieder zurückkehren zur österreichischen Normalität, roter Bundeskanzler und die ÖVP als kleiner Koalitionspartner.
Also für Nehammer sprechen, glaube ich, wesentlich in drei Dinge. Das eine ist, er kommt aus der ÖVP, er war ihr Generalsekretär und hat sicher die Rückendeckung sozusagen auch von den wichtigen Landeshauptleuten, speziell, glaube ich, aus Niederösterreich. Das zweite ist, Nehammer ist politisch gesehen natürlich als Innenminister sozusagen auf der rechteren Seite der ÖVP, deckt diese wichtige Flanke gegenüber der FPÖ ab, wo ja die ÖVP sehr viele Wähler gewonnen hat. Wird natürlich schwieriger mit den Grünen dann, weil ich denke, Abschiebungen zum Beispiel, die es da gegeben hat, was für die Grünen ja ein sozusagen noch ganz besonderes Problem ist. Und das Dritte, was für den Nehammer spricht, er ist in diesen ganzen juristischen Aufarbeitungen und so weiter bis jetzt gar nicht vorgekommen. Also es gibt keine Vorwürfe gegen ihn, er kommt nicht in den Chats vor, es gibt keine Chats von ihm und damit wäre er natürlich einer, der unbelastet in dieses Amt gehen kann. Die Frage ist, was mit anderen Ministern ist, vor allem auch mit dem Finanzminister Gernot Blümel, gegen den es ja immer wieder auch Ermittlungen gibt, wo es ja auch eine Hausdurchsuchung gab. Und bei Blümel ist halt schon die Frage, wenn der jetzt Finanzminister bleibt und dann muss ein neuer Kanzler Nehammer in einem Monat vielleicht auch den Finanzminister austauschen, das hört dann, glaube ich, die ÖVP und die Regierung sicher nicht mehr aus.
Also es steht vielleicht doch noch keine größere Regierungsumbildung.
Es wäre die Chance für die ÖVP, jetzt hier sozusagen einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, die Ermittlungen soll es weitergeben, natürlich klar. Kann sich die ÖVP nicht aussuchen, aber es betrifft nicht mehr das Regierungsteam. Und darum glaube ich daran, dass es nicht die einzige Umbildung bleiben könnte. Nehammer ins Kanzleramt, dann braucht es einen neuen Innenminister, das könnte die Caroline Edtstadler werden, die erst vor zwei Tagen hier bei uns gesessen ist. Und dann ist eben die Frage, ob auch Gernot Blümel Finanzminister bleibt oder nicht.
Was theoretisch dazu führen könnte, auch wenn ich es nicht glaube, dass es schon ein Befreiungsschlag ist, in dem alle, die in diesem ÖVP-Korruptionsausschuss eine Rolle spielen, nicht mehr in der Politik sind. Das heißt, die neue Regierung könnte dann sagen, geht uns im Wald nichts an, die sind eh alle zurückgetreten. Das heißt, es würde die amtierende Regierung dann nicht mehr so belasten. Trotzdem glaube ich, dass es sehr rumpelig weitergehen wird.
Die FPÖ hat das geschafft, ne? Mit Heinz-Christian Strache. Nach dem Ibiza-Video hat man hier sehr rasch einen Schlussstrich gezogen und ist jetzt in diesem ganzen türkis-blauen Ermittler-U-Ausschuss eigentlich überhaupt nicht mehr vorgekommen, weil Strache eben schon weg war. Und
das, na gut, weil der U-Ausschuss natürlich auch sofort umgeschwenkt hat, weil dadurch, dass der Strache nicht mehr in der Regierung war, musste man ihn auch nicht mehr abschießen. Da war schon eine politische natürlich Absicht auch dahinter,
das ist,
dass man umgeschwenkt
das ist ja
hat Richtung
das, was
ÖVP.
Im Urschuss letztlich passiert ja. ist. Aus dem Ibiza-Skandal wurde plötzlich die ÖVP-Korruptionsaffäre, die jetzt auch so weitergehen wird. Und das muss doch dem Sebastian Kurz eigentlich damals an diesem Ibiza-Abend schon klar gewesen sein, dass da etwas in seine Richtung ja auch
das glaube ich nicht, weil
könnte,
das Handy von Thomas Schmid erst nachher beschlagnahmt worden
ist. Aber spätestens da.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird er sich wahrscheinlich überlegt haben, um Gottes Willen, was habe ich dem Schmid schon alles geschrieben und der Schmid mir. Man weiß es ja auch nicht mehr alles, was man geschrieben hat. Also ich weiß jetzt nicht, welche SMS ich nur vor 5 Jahren geschrieben habe. Aber das mit diesem Schritt Strache-Handy beschlagnahmt, dann Schmidt-Handy beschlagnahmt, es sozusagen ungemütlicher werden wird, das, glaube ich, war vielen in der ÖVP dann schon klar.
Und jetzt kann man immer sagen, ein Rücktritt oder ein Rückzug kommt zu früh oder zu spät in den letzten Tagen und Wochen. Haben wir so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Volkspartei hat auch die Kontrolle verloren. Zuletzt war es die Umweltministerin Gewessler, die den Lobautunnel abgesagt hat. Ich glaube, das hat vielen in der ÖVP nicht gefallen. Kann das heute so auch noch ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sein, diesen Zeitpunkt zu wählen und die ÖVP jetzt völlig neu aufzustellen?
Das glaube ich schon, weil wie der Richard ja schon gesagt hat, Alexander Schallenberg und die ÖVP waren strikt gegen einen Lockdown für die Geimpften und konnten sich nicht durchsetzen. Die Grünen haben die ÖVP jetzt wiederholt vorgeführt. Zuerst haben sie den Kurz über die Klinge springen lassen als Bundeskanzler, dann haben sie einen Lockdown erzwungen, auch für die Geimpften. Jetzt haben sie gegen den Lobautunnel eine Entscheidung getroffen, lauter Dinge, die der ÖVP wehtun. Also ich glaube, da war auch innerhalb der ÖVP natürlich jetzt auch der Druck groß, dass man sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir sind quasi, wir haben eine Lehmduck sitzen als Klubobmann, aber leider auch eine im Bundeskanzleramt so gut quasi der Alexander Schallenberg sich quasi präsentiert hat mit seiner schönen Sprache und so weiter, aber durchgesetzt hat er sich nirgendwo.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht der heutige Tag des Rücktritts von Angela Merkel in Deutschland ein Grund war, warum Kurz gesagt hat, jetzt mache ich Schluss. Die deutschen Zeitungen sind sicher morgen voll mit Merkel-Porträts. Und dem Sebastian Kurz war schon immer ganz wichtig, wie er auch in den deutschen Medien vorkommt. Und falls er einen Job in Deutschland anstrebt, könnte ja sein, es gibt das Gerücht, entweder die Vereinigten Staaten oder nach Deutschland, dann könnte das für das Marketing-Talent Kurz vielleicht schon noch.
Und die Bayern haben, also ich habe vor kurzem gerade wieder mit einem Bayern gesprochen, der gesagt hat, noch immer ist in ihren Zeitungen, also man verfolgt natürlich nicht alle, quasi wird so ein bisschen ein Talent für die CDU gewünscht. Also sein Glanz in Deutschland ist weniger verblasst als in Österreich, hat man manchmal das Gefühl.
Alles das hat der Sebastian Kurz heute in seiner knapp viertelstündigen Verabschiedung nicht gesagt. Er hat im Wesentlichen zwei Gründe genannt, eben, dass er sich in den letzten Wochen schon ziemlich verfolgt gefühlt hat, aber auch diesen Moment der Geburt seines Kindes. Ihr seid beide Eltern. Kann einen so etwas wirklich dazu bringen, sein Leben komplett umzukrempeln?
Grundsätzlich glaube ich, das Leben wird durch ein Kind umgekrempelt von vorne bis hinten, das ist klar. Aber grundsätzlich nicht, weil es gibt viele Top-Manager, viele Politiker, die im Laufe ihrer Laufbahn dann auch Vater oder Mutter werden. Allerdings in so einer Situation, in der Kurz jetzt war, er hat auch gesagt, er hat die Freude ein bisschen verloren daran. Ja? Mhm. Vielleicht nicht nur, weil er gejagt worden ist, ich kann mir das auch vorstellen, wegen Corona. Also seit 1,5 Jahren macht diese Regierung ja fast nichts anderes, als die Corona-Pandemie zu managen oder nicht zu managen. Und da verliert man, glaube ich, dann auch oft die Freude daran, wenn man in die Politik geht und eigentlich etwas gestalten will und dann eigentlich sozusagen nur zugeschüttet wird mit den Corona-Problemen. Es ist ja irgendwie auch kein Ausweg in Sicht.
Na, ich glaube, es ist natürlich schon ein extrem emotionaler Moment, das ist eh ganz klar. Aber natürlich auch ein guter Vorwand, glaube ich, dass man zu sagen, okay, jetzt ist es, mache ich einen Break. Ja, und der ist auch gut erklärbar, dass man auch dass das Kind hat. Und natürlich ist es, ich glaube schon, also dass man dann sagt, man hat jetzt ein Kind, der überlegt sich noch einmal, was sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben und denkt sich, habe ich es notwendig, mich weiter irgendwie so verarschen zu lassen jetzt auf
ja, vor allem, wenn man 35 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Also wäre er kurz vor seiner politischen Pensionierung gestanden, dann hätte er da wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre durchgedrückt sozusagen. Aber wenn man 35 ist und weiß, man geht sowieso nicht als Politiker in Pension, dann ist jetzt wahrscheinlich ein richtiger Zeitpunkt.
An sich hat er immer gesagt, dass er nicht Politiker bleiben will. Aber ich glaube, er hätte so 15 Jahre
genau,
angelegt.
Das ist alles vorgestellt, ja.
Dann ist eigentlich jetzt auch ganz interessant, bei einem 35-Jährigen schon ein politisches Resümee ziehen zu können und vielleicht auch zu müssen. Ganz kurz noch, was waren so die allerhellsten Momente, was hat Sebastian Kurz richtig gut gemacht und was waren dann auch seine schwächsten Momente, wo hat er richtig gepatzt, eurer Meinung nach?
Ich glaube, was in Österreich total unterschätzt wird, ist, was er für einen Glamour-Faktor international hatte. Also ich war ab und zu sehr selten mit ihm unterwegs, aber man ist fassungslos, dass ihn die chinesische Staatsspitze empfängt. Hallo, wir sind Österreich und das ist China, ja. Die wissen nicht einmal, wo wir auf der Landkarte sind. Dass ihn Trump empfangen hat, war natürlich, glaube ich, damals ein Moment, einen Young European Leader ein bisschen gegen die Merkel zu empfangen. Also das hat sich ja auch einen Hintergedanken bei Amerika gegeben. Aber er wurde extrem beachtet. Österreich wurde dadurch beachtet, war nicht so schlecht wie auch für unsere Wirtschaftsbeziehungen, weil er ist ja auch immer mit großen Wirtschaftsdelegationen gefahren. Wir haben uns emanzipiert, auch in der Europäischen Union von den Deutschen, haben richtige Allianzen gebildet, auch mit den Westbalkanstaaten. Ich finde, das war von ihm richtig gemacht. Er hat in diesem, natürlich aber auch lang Außenpolitiker, in dieser internationalen Perspektive, die er schon hatte, hat er übersehen, natürlich, dass dann die Landeshauptleute und die Bünde da haben, die haben ihn genervt. Ja. Und um die hat er sich sicher zu wenig gekümmert. Und als Kennerin seit vielen Jahrzehnten der ÖVP, das ist immer giftig. Die ÖVP kann nicht so gut wie Obmänner schlachten und er trägt einen Obmann auch nur solange er erfolgreich ist. Und jetzt rächen sich auch einige haben eine Rechnung mit ihm offen, weil er sie nicht zurückgerufen hat, weil er sie in seinem Kopf um wichtigere Dinge gekümmert hat.
Teilweise von seinen Mitarbeitern vorgeführt wurden.
Ja, und er hat einen engen Zirkel um sich. Ich glaube, es war richtig, mit einem engen Zirkel kann man nur eine Partei umkrempeln oder so, also eine große wie die ÖVP, das steht der SPÖ übrigens noch bevor, dass man sich irgendwie auch emanzipiert und eine klare Spitze formt. Aber ich glaube, dann muss man sich auch wieder den Blick öffnen und sich ein bisschen kümmern um die Partei.
Darf man ja nicht vergessen, dass er sich damals, wie er die Obmannschaft übernommen hat, eigentlich diese Sonderrechte erst einmal hat verbriefen lassen, bevor er es überhaupt gemacht hat.
Ich glaube, sein höchster Moment war, dass er die ÖVP auf 37 in Umfragen sogar über 40% geführt hat. Jetzt, wo er geht, ist die ÖVP fast wieder dort, wie er sie übernommen hat nach Mitterlehner. Und der dunkelste Moment war sicher diese Auseinandersetzung mit der Justiz. Ich glaube, dass er da auch in diesem letzten halben Jahr, wo das eskaliert ist, ein bisschen persönlich sozusagen politisch aus der Spur gekommen ist. Er war dann nicht mehr so trittsicher. Er hat oft Dinge gemacht, die man als Kanzler nicht tut. Journalisten angegriffen. Er hat sozusagen auch die Justiz selbst attackiert, was ein Bundeskanzler nicht tun sollte. Und da ist er sozusagen ein bisschen von diesem Erfolgsweg, den er die ersten Jahre hatte, sicherlich ein wenig abgekommen. Und die ganz großen Strukturreformen hat er auch nicht angegangen. Also ich spreche von einer Pensionsreform, vom Föderalismus etc. Ich glaube, er ist schon mit dem Willen in die Politik gegangen, hier etwas zu bewegen. Er hat doch vieles bewegt. Aber die ganz großen Reformen, die er so angekündigt hat, völlig neu denken, die Politik etc., daran ist er, glaube ich, auch gescheitert.
Nee, ich glaube, einen Satz noch, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das ist das größte Versagen jetzt, ja. Dass er keine wirkliche, also er hatte eine Vision, wie man die Partei umkrempelt, aber zu wenig Vision für das Land und war oft recht sozialpopulistisch unterwegs.
Mhm. Ja, wie es jetzt weitergeht in der österreichischen Innenpolitik und mit Sebastian Kurz, das werden wir alle im Kurier und auf kurier.at lesen können.
Könnte sein, dass dieses Gespräch in 2 Stunden ja schon wieder völlig überholt ist, weil natürlich derzeit sich mehr uns im Newsroom auch alles
Risikolage überschlägt.
Also alles mit Gewehr jetzt. Heute, Donnerstagmittag.
Martina Salomon, Chefredakteurin, herzlichen Dank. Richard Grasl, stellvertretender Chefredakteur, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Das war ein Kurier-Talk zum Ausscheiden von Sebastian Kurz aus der Politik.
Das waren Chefredakteurin Martina Salomon und stellvertretender Chefredakteur Richard Grasl im Gespräch zum Rücktritt von Sebastian Kurz. Die Fragen hat Stefan Andres gestellt. Der Kurier war im Übrigen das erste Medium, das darüber berichtet hat, dass nun wahrscheinlich Karl Nehammer Kanzler wird. Wie fix das mittlerweile tatsächlich ist, wie es jetzt für die ÖVP und die Bundesregierung weitergeht und was das alles zu bedeuten hat, hört ihr heute in der regulären Kurier Daily Podcast-Folge um 17 Uhr. Da spreche ich nämlich mit Politikberater Thomas Hofer, also hört auf alle Fälle rein. Damit ihr ja nichts verpasst, abonniert den Podcast doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, wenn ihr heute Abend gleich wieder reinhört.